Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Diese Folge wird dir präsentiert von tierliebhaber.de. Mit Dentalspray, Z-Snack und Co. beweist das Team um Gründerin Josi, dass gesunde Nahrungsergänzung richtig Spaß machen kann für Hund und Halter. Denn hier werden natürliche Alternativen, schonende Wirkung und kinderleichte Anwendung miteinander verbunden, um so gemeinsam mit der Community aus anderen Tierliebhabern für ein gesundes und bewusstes Zusammenleben mit unseren Hunden zu sorgen. Mit dem Code JOSI20 kannst du die Produkte jetzt ausprobieren und 20% sparen. Viel Spaß mit der Folge. Es ist ja Winter und es ist so die Weihnachtszeit und es ist kuschelig für uns jedenfalls. Wir können ja alles Mögliche machen, um es kuscheliger zu machen, liebe Sarah. Guten Morgen
erstmal. Guten Morgen, lieber Mike.
Aber unsere Hunde brauchen vielleicht ein bisschen Support an der einen oder anderen Stelle, um es kuschelig zu haben. Oder aber einfach auch, um gesund durch den Winter zu kommen. So selbstverständlich ist das ja gar nicht bei diesen ganzen domestizierten Viechern, die ja auch immer ein warmes Plätzchen haben und die Mäntelchen tragen und die,
ne? Ich sag's nur. Du spielst irgendwie auf etwas hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, du willst mir was sagen, Mike.
Ich will dir was sagen. Ja, wir reden ja jetzt drüber, über das Thema, was braucht ein Hund im Winter? Und
ja,
was
ist das, aber Mäntelchen, ne? Du stocherst doch in der Wunde jetzt.
Ich bin gekommen, um zu bohren heute.
Nee, alles gut, klar. Nee, sollten wir unbedingt drüber sprechen, also auf jeden Fall. Finde ich gut. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ach, mein Hundemoment der Woche war, ich hatte das auch schon mal so ein bisschen kundgetan bei Insta, nämlich das, ja, also dieses Zusammenleben von Hund und Katze, das war für mich ja immer ein Horrorszenario, weil ich noch nie gesehen habe, dass das so richtig gut geht. Oder wenn, dann war es eine Akzeptanz zwischen Hund und Katze. Und jetzt ist es ja hier so, dass wir relativ viel Platz haben und viel Acker und Land und so, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Und deshalb haben wir gedacht, vielleicht auch, hier gibt es auch Mäuse. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut einfach mit Katze. Und zu sehen, wie Hund und Katze, also sprich Bella und dieser junge Kater, miteinander sind und wie sie klarkommen und wie sie auch ja wahnsinnig Spaß aneinander haben, obwohl sie ja nun wirklich sehr ungleich sind. Aber sie haben Schnittmengen für sich gefunden. Ich glaube, das hat sehr viel am Ende auch mit Chemie zu tun. Es hat auch, glaube ich, sehr viel mit, wie gehst du mit so Tieren um, zu tun und wie fühlen sie sich wohl und hast du ein Setting, was gut funktioniert? Also, oder was förderlich ist für eine gute Verständigung zwischen Hund und Katze. Und ich war nie Team Katze. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich war nie wirklich der Katzen-Freddy. Ich habe irgendwie immer Hund, das war klar. Und aber jetzt zu sehen, wie diese Verbindung irgendwie sich so toll entwickelt, wie die miteinander spielen und sich auch tatsächlich, also heftig miteinander spielen, aber dann auch wieder total lieb miteinander sind. Das ist schon ganz besonders. Das ist so, ich glaube, der Fernseher läuft bei uns nicht mehr, sondern es ist wirklich nur noch
Hund
ein einziges.
Und Katze gucken.
Ja, genau. Das reicht schon aus. Für mich reicht es auch. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk gewesen. Also nicht quasi Hund und Katze zu haben, sondern einfach da zugucken zu dürfen und zu sehen, dass sowas funktioniert. Toll.
Ich muss ja zugeben, ich oute mich jetzt auch. Ich bin ja ein Riesenkatzenfan. Ich liebe Katzen.
Ja.
Ich finde Katzen, ja, es sind total interessante Tiere. Es war nur bisher immer so, dass meine Hunde mit Katzen nicht gut auskamen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Ronja und Mika gutes Potenzial hätten, weil die sind, glaube ich, als Typ nicht so radikal. aber meine Schäferhunde vorher und auch jetzt Buri haben eine ganz klare Meinung zu Katzen. Also das würde zu keinem Kuscheln kommen. Das wäre höchstens oder bestenfalls ein parallel zueinander Leben. Aber wir haben ja mal Findelkind-Katzen bei uns gehabt. Da mussten auch zeitweise mal die Hunde weichen und zu meiner Mutter dann in Betreuung, weil ich die Katzen dann zeitweise aufgenommen habe, bis die dann wieder vermittelt waren. Ich finde Katzen total gut. Ich liebe Katzen. Ich finde die spannend. Ich bin auf jeden Fall, wie ja jeder weiß, eher der Hundemensch, weil ich mich dafür entschieden habe. Aber ich kann mit Katzen gut und echt viel anfangen. Ich finde die auch super interessant.
Guck mal, was da alles rauskommt in diesem Hunde-Podcast. Das ist echt unglaublich. Wie war dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war diesmal nicht meine Hunde betreffend oder mich betreffend, sondern ich bin durch meinen Stadtteil Köln-Löwenich gelaufen und mir begegnet eine Dame mit 4 ungefähr gleich großen, so Waden oder Kniehoch, die Hunde in etwa 4 Stück. Mehr oder weniger alle so selber Typ Hund, Mischlinge irgendwie. Da konnte man nicht wirklich sagen, was es ist, aber es waren auf jeden Fall so der gleiche Hundetyp. Man hat gesehen, wo ihre Leidenschaft ist. Und sie hatte diese 4 Hunde an der Leine und die liefen alle völlig spitzenmäßig hinter ihr und neben ihr. Das war total kontrolliert. Diese Frau hatte eine Ruhe, die blieb stehen, die Hunde blieben stehen. Die waren spitzenmäßig erzogen, es war harmonisch, Und ich habe die gesehen und beobachtet und gedacht, boah, ist das schön. Das macht so Spaß zuzugucken, weil ich finde in letzter Zeit, das ist mir aufgefallen, ich denke, das liegt halt eben auch dann daran, dass jetzt so unkontrolliert viele Hunde angeschafft wurden und die Hundeschulen eh alle voll sind, sehe ich halt ehrlicherweise in letzter Zeit mehr Menschen und Hunde, die mir tierisch auf den Zeiger gehen. Weil da ein Kontrollverlust ist, weil keine Erziehung stattfindet, weil die Leute irgendwie egoistisch sind und keine Rücksicht nehmen. Und das war dann so richtig, das hat richtig gut getan. Und die sah glücklich aus und die Hunde sahen glücklich aus und alle haben sich gut verstanden. Und das war so, ich dachte so, das ist wie so ein Werbeschild, was durch die Stadt geht. Eine Frau mit 4 Hunden und keiner kann sich an ihr stören, weil das einfach total gut war. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht zu sehen.
Ja, manchmal sind es wirklich so diese Dinge, die man sich einfach nur anguckt, ne? Also die man sie denn entdeckt und wenn man den die Muße und die Zeit dazu hat, einfach mal stehen zu bleiben und sich sowas anzugucken.
Ja.
Kenne ich gut, macht mir auch sehr viel Spaß. Macht mir auch sehr viel Spaß, bin ich mir sehr, sehr sicher, mir anzugucken, wie du mit einem Hund durch Köln läufst, mit einem Mäntelchen an.
Ich wusste es doch. Ich kenne dich doch.
Wenn man Sarah so kennt, wenn man Sarah so sieht und dann ein Hund mit Mäntelchen, das ist ungefähr so, wie wenn man mich kennt und ich hätte einen Wellensittich auf der Schulter.
Ja, das ist, aber man am Ende, wenn man mich kennt, weiß man ja auch, ich gehe ja egal welchen Weg, wenn es im Sinne des Tieres ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich ihr damit was Gutes tun kann. Ich muss dazu sagen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hatte sie den Mantel nicht mehr an, weil es war eben nicht diese Situation mit kalt und nass. Und genau dafür habe ich den geholt. Das soll ja wie so ein Regenmantel funktionieren. Der liegt jetzt halt im Auto und wenn wir da irgendwo ankommen und ich sehe, dass es alles einfach nass und es ist besonders kalt und jetzt, ich meine damit nicht 7 Grad, sondern halt eher sowas wie 1-2 Grad, dann ziehe ich ihr den an. Und das hat sich jetzt seitdem nicht mehr ergeben. Aber diese ersten 2 Spaziergänge, wo sie den anhatte, hat sie wirklich davon profitiert. Und es war wirklich so, als ich den am Ende ausgezogen habe, war sie am Bauch und an den Flanken trocken und warm und hat halt eben nicht gezittert. Und Mike, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass man an manch einer Stelle doch auch mal auf so einen Mantel. Ich meine, das ist ja auch mein erster wirklich kleiner Hund. Die hatten ja immer nur die Beine nass, wenn die durchs Feld laufen. Da ist ja sonst nichts nass an denen. Aber die ist ja wirklich, die sieht aus wie gebadet dann, weil die so klein ist.
Ja, aber sag mal doch mal, wie fühlt man sich dann als Sarah, wenn man dann bei den ersten Spaziergängen, wenn man so einen Hund plötzlich...
Ja, ein bisschen unangenehm ist es ja schon, ne? Ja, ich muss zugeben, ja, natürlich. Also ich habe auch bewusst, als ich ihn dann ausgesucht habe im Internet, habe ich halt Wert drauf gelegt, dass der so ein bisschen so nach Outdoor-Tracking-mäßig aussieht. Ne? Also er darf jetzt halt nicht sein, da darf kein Deko dran sein, der muss jetzt Uni sein. Am besten irgendeine grelle Farbe, damit das halt jetzt nicht wie ein Modeaccessoire aussieht. Also er soll jetzt nicht allzu hübsch werden, sonst denkt man nachher noch, das wäre hier Deko. Und ich werde einen Teufel tun, meine Hunde zu dekorieren. Außer mit einem wirklich schönen Halsband.
Natürlich.
Aber keine Mäntelchen. Nein, da so diese Dekoartikel, die finde ich nicht cool. Aber das ist jetzt es hat eine Funktion, es ist so quasi ein Funktionsmantel und so soll er auch aussehen. Und ich habe mich damit angefreundet, weil am Ende denke ich mir, wenn es dem Hund gut tut, dann kann ich mit jeder Scham gut umgehen. Dann stehe ich auch dazu. Das schaffe ich.
Wow. Okay, also lass uns einsteigen in das Thema Winter und der Winterhund und wie bleibt der Winterhund gesund? Mhm. Also, du hast ja jetzt nun deine Gründe schon sehr oft beschrieben, warum du jetzt explizit so ein Mäntelchen gekauft hast. Es gibt aber auch größere Hunderassen, die diese Mäntelchen tragen. Also sehr gern genommen ist ja so zum Beispiel der Whippet oder andere Windhunde mit sehr kurzem Fell und sehr dünn und sehr wenig Körperfettanteil, würde man mal so vermuten. Ob das so ist, weiß ich nicht. Was hältst du da davon? Ist das tatsächlich so, also wenn ich jetzt bei der Sarah-Theorie bleibe, geht es ja vor allen Dingen darum, dass wenn die Füße nass werden oder die Beinchen nass werden, dann ist es alles nicht so schlimm und der Rest geht über die Bewegung. Oder aber ist es so, dass du sagst, nee, das macht bei speziellen Hunderassen schon auch Sinn?
Total. Also es macht super viel Sinn sogar. Nicht nur bei bestimmten Hunderassen, sondern bei bestimmten Hunden. Also das ist ja dann individuell. Es wird ja viele Hunde in Mikas Größe geben, die klatschnass werden und dann nicht zittern. Dann brauchen die auch keinen Mantel. Ist ja nicht, weil die klein ist und nass wird, dass sie unbedingt einen Mantel braucht. Ich bin nur darauf gekommen, weil ich gesehen habe, sie zittert einfach ständig. Sobald wir stehen bleiben, zittert sie. Und unsere Spaziergänge sind halt recht ausgedehnt. Und ich muss das nicht haben, dass sie da irgendwie jetzt noch krank wird diesen Winter oder sowas. Und außerdem, wenn ich ihr jetzt mit dem Mantel helfen kann, warum soll ich es nicht machen? So, das ist das. Und bei den großen Hunderassen, lassen wir mal jetzt die Größe weg, sondern gehen wir jetzt einfach mal hin und sagen, es gibt halt Hunde, die eignen sich für Nässe und Kälte, Hunde, die eignen sich für Kälte und es gibt Hunde, die eignen sich für beides gar nicht. Die kommen nämlich aus, oder die sind gemacht für warme Regionen. Gucken wir uns Galgos an. Die sind nicht dafür gemacht, im Schnee und im Eis und in der nassen Kälte stundenlang spazieren zu gehen. Und tatsächlich siehst du das auch in der Hundeschule im Winter, oder es fängt eigentlich so im Spätherbst an und geht bis ins frühe Frühjahr, dass die Hunde halt wirklich ganz schnell zittern. Also die zittern wirklich schnell, die frieren einfach wirklich schnell. Und dann weiß ich nicht, was dagegen spricht, da einen vernünftigen Mantel drauf zu packen. Es soll halt funktional sein. Es geht nicht darum, diese Hunde zu dekorieren und ein Shishi zu machen draus, sondern wirklich einfach den Hund zu unterstützen. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Es ist ja bei allen möglichen Tierarten so, dass sie für bestimmte Breitengrade gemacht sind. Mhm. Und wenn du jetzt einen Galgo in Köln oder noch schlimmer in, was weiß ich, in Russland, im tiefsten Sibirien hältst, dann solltest du ihm da halt irgendwie unterstützen. Er wird das nicht so gut packen. Es gibt Hunde, die können nächtelang im Schnee liegen. Wenn du dir einen Malamut anguckst, also ich könnt gar nicht so laut lachen, wie ich abgehen würde, wenn so ein Malamut einen Mantel trägt. Das wäre an Witz ja gar nicht mehr zu übertreffen. Der Malamut ist ja ein Mantel. Der kann sich ja nächtelang in Schnee legen und dem wird es nicht mal ansatzweise kalt. Der hat eine Wolle auf dem Rücken, die ist einfach unfassbar. Die schützt den vor Kälte, vor Hitze, vor Sonneneinstrahlung, vor allem. Das ist ein Panzer, dieses Fell. Und das hat einfach der Galgo und der Whippet und der Afghane nicht. Und dann kann man denen halt schon helfen, indem man ihn mit Mänteln, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, welcher Mantel für welche Rasse perfekt ist, das muss man dann individuell machen. Und wenn es jetzt zum Beispiel ein Whippet ist und es geht nicht um Nässe, sondern es geht wirklich einfach um die Temperatur, dann kann das auch ein Wollpullöverchen sein oder was. Das ist ja dann egal, solange der Hund nicht friert. Und dann gibt es natürlich auch die Sache, wenn ich jetzt mit dem Hund joggen gehe und der ist in Bewegung und er friert nicht, dann brauche ich ihm keinen Mantel anziehen. Wenn ich jetzt aber mit dem auf die Hundewiese gehe und wir treffen auf Leute und stehen da länger und ich weiß, er wird frieren, dann ziehe ich es ihm an. Also so wie ein bisschen, ganz ehrlich, Menschenverstandsthema. Wie mit Kindern. Wenn ich mit den Kindern auf den Spielplatz gehe und ich weiß, die werden da überall rumklettern und toben und so weiter, dann kann ich denen ja nicht einen Schneeanzug anziehen mit dicken Handschuhen. Nicht nur, dass sie da drin ersticken werden, die können damit nicht klettern. Dann ist das am Thema vorbei, auch wenn es minus 15 Grad sind. Wenn ich aber mit denen irgendwie in den Wald fahre und ich weiß, wir laufen einfach eine Stunde geradeaus, dann kann ich die dicker anziehen. Also man muss das halt einfach ein bisschen an die Situation und an das Wetter anpassen. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich sind 70% oder 80% der Hunde nicht angewiesen auf eine Unterstützung. Aber es gibt halt welche, die sind es. Und dann finde ich, ist das auch völlig in Ordnung, da einen Mantel draufzusetzen. Oder du hast einen Hund, der halt danach irgendwo liegen muss oder lange warten muss. Dann ziehst du ihm das nicht während des Spaziergangs an, sondern hinterher. Na, also das hatte ich zum Beispiel in der Hundeschule mit der Frieda total häufig früher. Mit der war ich irgendwie unterwegs, die war klatschnass und musste nachher aber noch 2 Stunden bei eisiger Kälte mit mir da stehen und warten und sitzen. Dann habe ich die halt auch auf eine Thermodecke gelegt, damit die nicht von unten die ganze Kälte noch auf den nassen Bauch kriegt. Das hat ihr gut getan. Die hätte sich sonst auch woanders hingelegt. Die hat sich da immer bewusst auf diese Decken draufgelegt, weil dann hatte sie halt einfach nicht noch die Nässe und Kälte von unten. Die Hunde wissen ja dann auch, was für sie gut ist.
Ja, eine richtige Tierliebhaberin, die Sarah.
Brücke,
wir gehen in die Werbung. Auch in dieser Folge ist tierliebhaber.de unser Partner und wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass die Gründerin Josi bei uns sein wird und sie ist sehr weit weg von uns, aber sie ist doch sehr nah. Hallo Josi.
Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
Gerne. Die Tonqualität ist so ein bisschen mittel, ist aber gar nicht schlimm. Man versteht dich ganz gut, aber das hat auch damit zu tun, dass du gar nicht hier um die Ecke bist, ne? Wo steckst du gerade?
Ich bin tatsächlich gerade in Indonesien. Durch die Entwicklung der letzten Wochen hat es sich jetzt ergeben, dass ich doch noch eine Weile länger hier sein werde. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob man es Nachrichten hört, hier so ein bisschen mit Sturmfluten und Co. zu tun, was leider etwas zu Lasten der Internetverbindung geht. Tut mir sehr leid schon mal vorab. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem.
Wir hören dich. Und der Inhalt ist ja auch wichtig. Manchmal muss man mit der Tonqualität einfach auch leben in diesem Internet. So weit sind wir, glaube ich, digital noch nicht auf dieser Welt. Sag mal, wir wollen ein bisschen sprechen über dein Unternehmen. Und ja, wenn man ein Unternehmen wie deins gründet, was braucht man eigentlich so dafür?
Also, ich glaube, am Anfang erstmal eine ganz, ganz große Portion Mut. Und glaube ich auch ein wenig Naivität, um überhaupt den Mut zu finden und zu starten. Dann ist in meinen Augen die Leidenschaft für das Projekt und das Warum ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, dass es sonst, wenn man es nicht aus Leidenschaft macht, schwierig ist, überhaupt durchzuhalten und über so einen langen Zeitraum dann wirklich durchzuziehen.
Warum eine eigene Firma? Was war da der Treiber bei dir?
Auch verschiedene Gründe. Zum einen war es der Anspruch, eigene Produkte für unsere Hunde zu entwickeln und zum anderen auch der Wunsch der Selbstverwirklichung und etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, etwas Eigenes zu schaffen, hinter dem ich auch wirklich stehen kann.
Klingt sehr vernünftig. Und sag, wer arbeitet bei dir? Was sind das für Menschen?
Also eine Person habt ihr ja hier gleich mit im Interview. Das ist Katharina und Katha ist tatsächlich auch unsere erste Office-Mitarbeiterin gewesen. Mhm. Und was arbeiten für Menschen? Also auf jeden Fall Menschen, die ein ganz großes Herz haben und auch die Leidenschaft für die Tiere teilen. Und in allen Bereichen den Wunsch haben, etwas Großes aufzubauen und etwas zu verändern.
Gibt es Werte, die dir da besonders wichtig sind? Also ich meine, wer bist du? Wie sieht dein Plan für Tierliebhaber aus? Wie werden die nächsten 5 Jahre aussehen?
Werte, die mir wichtig sind, sind ganz klar eine Loyalität, Ehrlichkeit, Wunsch nach Wachstum und nach etwas Wahrhaftigem, gepaart mit einer großen Portion liebevollen Umgang. Auch untereinander im Team. Und das ist auch etwas, was ich mir für Tierliebhaber wünsche, wo ich Tierliebhaber auch sehe und das auch ganz klar unsere Mission ist. Produkte zu entwickeln, die das Leben mit unseren Hunden in einer liebevollen Weise unterstützen und uns einfach die Zeit, die wir mit ihnen haben, noch mehr genießen lassen zu können.
Man sieht dich ja das ein oder andere Mal zum Beispiel auch in den sozialen Netzwerken so ein bisschen, du bist auch so ein bisschen die Person, die auch wirklich sehr sichtbar ist. Aber wer steckt hinter Josi? Wer ist das eigentlich? Was ist das für ein Mensch?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, gerade im letzten Jahr habe ich viel in mich selbst kennengelernt und viel in Richtung Persönlichkeitsentwicklung da investiert und auch ganz viel über mich erfahren. Was ist es für ein Mensch? Ich glaube, ich bin eine sehr energiegeladene Person, die, glaube ich, dadurch auch manchmal etwas anstrengend wirken kann und auch manchmal etwas anstrengend wird. Denn wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die durch. Was, glaube ich, auch ein Grund, eine Grundzutat war, warum Tierliebhaber heute existiert. Und ansonsten ist es für mich, bin ich ein absolut Tierliebhaber-Mensch. Und das ist für mich was ganz, ganz Großes, Tiere in meinem Leben zu haben und mit ihnen auch mein Leben genießen zu können. Bin seit Kindesbeinen eigentlich immer schon mit unterschiedlichen Tieren umgeben, habe zum Leidwesen meiner Oma Frösche mit ins Wohnzimmer genommen und sie in, wollte sie netterweise im Springbrunnen im Wohnzimmer ansiedeln, was mich immer so ganz auf Begeisterung meiner Familie gestoßen hat. Aber ich glaube, ja, das macht mich aus und ist auch so ein bisschen der Spirit, der bei uns in der Firma herrscht, mit dem sich, glaube ich, auch alle sehr gut identifizieren können und der auch ganz, ganz viele andere Teammitglieder, wie auch zum Beispiel Katha, widerspiegelt.
Ist da haben wir was gemeinsam. Bei mir waren es Blindschleichen und Ringelnattern und Molche. Und die habe ich in großen Plastikwannen gesammelt und nach Hause gebracht. Und meine Großmutter ist schier ausgerastet, weil die größte Angst, ihre größte Angst waren immer Blindschleichen. Also ich kenne das gut. Also ich kann mich da ganz gut reinfühlen, das, was du erzählst. Sag mal, wenn du einen Wunsch hättest in 5 Jahren, wo ist tierliebhaber.de da?
Ehrlicherweise ganz, ganz schwer zu beantworten, gerade aufgrund der Entwicklungen durch Corona und diese komplette Entwicklung und Umstrukturierung, die ja gerade stattfindet. Was ich mir wünsche, ist, dass wir unsere Mission noch vergrößern konnten, ja, noch mehr Tieren und Menschen dabei helfen können, ein leichtes, liebevolles und vor allem verantwortungsbewusstes Leben miteinander zu führen.
Klingt sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, geht doch einfach mal auf www.tierliebhaber.de und schaut einfach mal bei den Produkten so ein bisschen rum. Und es gibt einen Code, den Sarah uns jetzt verrät. Da könnt ihr ein bisschen Shopping betreiben und bekommt auch noch 20% Rabatt.
Josi20 müsst ihr da eingeben für 20% Rabatt.
Verrückt. Josi20. Das könnte mit der Gründerin zu tun haben. Einfach nochmal so. Kleiner Hinweis. Josi, vielen Dank erstmal dafür und pass gut auf dich auf in Indonesien.
Dankeschön, euch auch. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis bald, tschüss. Ich habe gerade jetzt in der Werbepause mal so ein bisschen recherchiert und es ist ja schon wirklich erstaunlich. Es gibt ja, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Es gibt Hundemäntel, die sind auch wirklich richtig cool. Also so, die sehen aus wie ein Parker. Kennst du diese Parker, diese olivfarbenen Parker? Und dann hast du innen drin so ein Vlies, so ein weißes Vlies. Und sowas gibt es. Das Design ist in Khaki-Farben gehalten. Es gibt sogar auf diesem Modell, das ich hier gerade sehe, eine kleine Tasche, wo du auch einen Kackbeutel reinstecken könntest zum Beispiel. Kann der Hund das selber tragen.
Es gibt schon Modelle, gut.
Ja, das ist das Modell Outdoor. Also ich habe jetzt explizit mal nach Outdoor gegoogelt, also Hundemantel Outdoor und dann findet man das auch. Ein tolles Teil, kostet 52,50 und gibt es in verschiedenen Halsgrößen logischerweise. Hals 20 bis 38 Zentimeter, Bauch 30 bis 40 Zentimeter. Könnte das für Bella was sein? Nicht, dass ich hier noch zum verrückten Hundemantel.
Ja, aber wer weiß. Guck mal, ich zeige dir jetzt mal hier meinen Mantel, den ich für die Mika gekauft habe. Ne? Und ich beschreibe das jetzt gerade mal. Das ist also ein Wendemantel, der ist entweder rot oder eben grau.
Wendemantel,
ja. Ja, das ist halt so. Und das ist nichts anderes als ein Regenjäckchen. Da ist keine Deko dran oder sonst was. Der ist unifarben. Und es geht nur darum, die Nässe von dem Tier wegzuhalten. Weil mit Kälte kommt die super aus, aber halt eben nicht mit Nässe.
Guck mal, ich sag dir mal meinen, den ich gerade gefunden habe. Guck mal hier. So.
Ja, auch edel. Oh, ja. Sieht sehr, sehr waldmenschenmäßig aus. Ist auch schick.
Wie Menschen wie mich halt.
Jetzt hören wir live, wie ich den Mike zum Hundemantel lieber mal mache.
Ja, guck mal.
Demnächst nehmen wir Bella mit Mäntelchen.
Ja, bitteschön. Da, ja. Und jetzt brauche ich nur noch, es ist gerade ausverkauft, schade.
Ach so.
Ich war gerade im Versuch, um drauf zu drücken.
Ja, aber nee, wie gesagt, also ich glaube, je nachdem ist so ein Mantel einfach eine gute Unterstützung. Und je nach Rasse, die man da hat, kommt man auch um den nicht rum. Also wie gesagt, einem Whippet würde ich auf jeden Fall immer einen Mantel anziehen wahrscheinlich. Klar, wenn der viel rennt und am Toben ist, braucht er den nicht. Aber sobald man irgendwo mit denen steht oder jetzt in diesen Hundeschulsituationen, wo man langsames Stehen, Sitzen, Liegen oder was mit denen machen möchte, dann brauchen die echt Hilfe. Die sind, da reicht das Fell nicht.
Gut. Lass uns vielleicht einfach mal darüber sprechen, wenn es jetzt wirklich darum geht, gibt es Hunderassen, also du hast gerade eben so ein bisschen, fand ich mich sehr interessant, den Galgo angesprochen, also Hunderassen, die eigentlich nicht hier so in diese Regionen gehören, einfach deshalb, wenn es Winter ist, fühlen die sich dann noch so richtig wohl? Was geht in so einem Hund vor? Wir sind ja ein Podcast, der nicht sagt, hier, bitteschön, trag einen Mantel oder trag auf gar keinen Fall einen Mantel, sondern es geht ja eher darum, so ein bisschen zu erklären, warum ist das eigentlich so und was könnte eine gute Idee sein und was nicht. Und warum ist es so, dass wir vielleicht bei einzelnen Hunderassen mehr darauf achten müssen als bei anderen? Und ist es wirklich so, dass Hunde zum Beispiel, die ja eher so im Süden leben, wo es warm ist, also was ist zum Beispiel mit Hunden aus Griechenland? Es gibt viele Menschen, die sich aus Griechenland Hunde holen, aus dem Tierschutz. Und da sind mit Sicherheit auch in diesen Mischlingshunden in Griechenland mit Sicherheit auch Hunderassen gekreuzt, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen, die vielleicht einfach eher dann auch in den warmen Gefilden zu Hause sind. Mhm. Ist das wirklich so, dass man dann wirklich auch sehr darauf achten muss, wenn man so einen Hund dann hier hat in Mitteleuropa, wie man damit umgeht? Und wenn das so ist, was sind dann so Parameter, die wichtig sind, auf die man achten muss?
Also durchaus möglich, dass man dann zufällig eben einen Hund hat, der Unterstützung braucht, ist aber überhaupt nicht gesagt. Also das ist total individuell. Ich würde halt immer gucken, also ich würde immer nur in die Reaktion gehen. Guck mal, die Mika hat ja letztes Jahr einen Winter überlebt in Rumänien. Der war ja hardcore, der Winter. Also die würde auch hier ganz entspannt den Winter ohne Mantel überleben. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Darum geht es ja nicht. Es geht ja nur darum, das ist so wie so vieles, wo man sich halt denkt, wenn ich ihr doch jetzt damit helfen kann oder sie damit unterstützen kann, warum soll ich es nicht machen? Man kann jetzt auch nicht sagen, oh, der Hund kommt aus Griechenland, deswegen kann ich den jetzt nicht nach Deutschland holen, weil hier ist das zu kalt für den. Das ist auch Quatsch. Also so muss man auch nicht denken. Die Hunde kommen eigentlich überall gut zurecht. Die werden das auch immer überall überleben. Aber wenn man doch die Möglichkeit hat, sie zu unterstützen und ihnen irgendwie vielleicht eben mit einem Mantel oder anderen Dingen zu helfen, dann kann man das ruhig auch mal machen, finde ich.
Und wenn es jetzt zum Beispiel um den Galgo geht, ist es so, dass die Hunde, die sehr, sehr, sehr dünn aussehen und sehr, sehr schmal aussehen, dass die tatsächlich auch wirklich dann weniger Körperfettanteil haben? Oder ja?
Ja, haben die. Also du siehst ja, wenn du dir jetzt mal einen Galgo oder ja, bleiben wir jetzt mal beim Galgo. Du kannst ja die Rippen zählen. Da kann ja kein Fett drauf liegen, sonst würdest du die ja nicht so sehen können. Da ist nicht nur kein Fell drauf, da ist auch kein Fett drauf. Die haben natürlich einen Fettanteil in ihrem Körper, aber der ist sehr gering. Und das sind auch Hunde, die nicht besonders viel fressen. Die sind nicht verfressen. Die, wenn ich mir jetzt den klassischen Labrador angucke, kannst du dir ja steuern, wie dick du ihn haben möchtest. Du brauchst nur entsprechend füttern. Der frisst ja alles, was du ihm hinstellst. Also kannst du ja auch selbst dafür sorgen, dass er einen gesunden Körperfettanteil hat. Das wird dir mit dem Galgo gar nicht gelingen. Das kannst du, also glaube ich. Ich glaube, den kriegst du gar nicht fett, richtig. Also das nicht so. sollen die ja auch gar nicht. Das ist ja auch gar nicht so gedacht bei denen. Und das ist wie bei sehr schlanken Menschen, die frieren halt eben etwas schneller. Und wenn die dann ohne Schutz in dieser kalten Nässe, und wir kennen ja alle dieses Gefühl von kalter Nässe, dann ist das einfach für die eine viel höhere Belastung als für jeden anderen. Dann verbrauchen die dann in der Zeit auch noch viel, viel mehr Energie, um ihren Körper warm zu halten. Und das hilft ja auch wieder nicht, wo die ja eh schon so dünn sind. Also ist das in so einem Fall, klar, wenn du mit dem Fahrrad fährst oder ihn gut in Bewegung hältst, ist das kein Thema. Aber der normale Spaziergang mit Stehenbleiben, mit Schnuppern, da hilft halt einfach ein Mantel. Und jetzt sind wir die ganze Zeit beim Galgo, das gilt aber auch für Mischlingshunde teilweise. Und dann siehst du, das ist ja, dann kannst du keine Rasse da erkennen. Du siehst aber einfach, der Hund zittert viel und will sich nicht richtig setzen. Man erkennt das, also ich kenne das aus der Hundeschule, wenn ich dann einen Sitz einfordere und die Hunde, wenn die gut erzogen sind, alles tun, um einen Sitz zu machen. Aber wenn du unten dich einfach mal auf alle Viere gehst, dann siehst du, dass unter dem Po noch ein Zentimeter Luft ist. Die setzen sich nämlich nicht hin. Dann halten die das lieber aus, da in dieser komisch verspannten Körperhaltung zu sein, als dass die wirklich den Po auf den Boden nehmen, weil das denen zu kalt ist. Das machen die im Sommer nicht, das machen die im Herbst nicht und im Frühling nicht. Aber im Winter siehst du, der setzt sich nicht mehr richtig hin. Oder die machen schwebendes Platz, dass der Bauch oder der Brustkorb den Boden nicht berührt. Das ist ja, also wenn ein Hund das tut, dann weißt du ja, du kannst, solltest ihm vielleicht doch helfen. Weil offensichtlich ist ihm wirklich kalt.
So, jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil Bella teilweise dann auch mitten auf dem Weg sitzt und zittert und jault. So, ne? So,
naja, das ist ein Welpe auch, ne? Die hat ja den Körper noch gar nicht so richtig fertig. Das kann.
Nee. Die rennt auch zurück. Also wenn ich jetzt über uns über die Wiese gehe und dann macht die ihr Geschäft und wenn es ihr zu kalt ist, dann dreht die um und sagt, ciao.
Ciao, ich bin mal wieder weg.
Ich geh ins Warme. Und das sind das natürlich auch, ist das eine Hunderasse, die ist sehr eigensinnig ist. Aber ja, ich musste mir da wirklich Gedanken drüber machen, glaube ich. Ich habe mich jetzt ein bisschen verliebt in dieses, Teil, das ich dir gerade gezeigt habe.
Dann mach das doch einfach. Probier es doch aus und vielleicht tust du ihr damit was Gutes und dann ist das auch okay. Und ich kann dir eins sagen, du wirst nächsten Winter wahrscheinlich das Ding in die Ecke werfen. Aber jetzt für sie als Welpe ist das vielleicht gut. Und Welpen verkühlen sich viel schneller als ausgereifte Hunde. Die haben schneller eine Blasenentzündung. Ich finde das sinnvoll. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, tu es, aber tu es.
Ja. Ja, das ist, ja. Also ich mit so einem Hund mit einem Mäntelchen, das ist schon
das schwierig. Das schaffst du, Mike. Du hast ein gutes Selbstbewusstsein. Du schaffst das. Alles gut, Ronja. Du brauchst nicht schimpfen.
Das ist auch ganz geil, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen und es bellt, dann gucke ich auch immer erstmal, ist es bei mir oder ist es bei Sarah? Das ist ein bisschen lame.
Ja, ich habe aber eben auch gedacht, Mika wäre am Gähnen, aber es war Bella, glaube ich, die gegähnt hat.
Ja, nee, das war hier. Das
sage ich hier. Ja. Es war Bella, die gegähnt hat und ich dachte, es wäre Mika, weil der Sound ähnlich ist.
Ja, das ist wirklich, ja, das ist wirklich
lustig.
Das ist wirklich fast genau. Ein Miau. Ja, es ist fast ein Miau, deshalb. Ja.
Im Übrigen, wo wir gerade beim Winter sind, anderes Thema nochmal, wir wollen ja jetzt nicht die ganze Folge nur über Mäntel sprechen, Pfotenfett, eine gute Sache übrigens. Na, also wenn du ein Stadtmensch bist und gestreute Gehwege hast, über die du laufen musst, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber ich weiß, dass innerhalb der Stadt, wenn es wirklich richtig kalt wird, dann sind ja die Gehwege alle gestreut und dann läufst du mit den Hunden mit über das Salz und das ist echt super unangenehm für die Hunde. Und super oft hast du die, dass die nachher sich halt die Pfoten aufkauen, weil das die so juckt.
Ja.
Und da, wenn man jetzt so einen Kandidaten hat und das schon beobachtet hat, dann ist das echt sinnvoll, die Pfoten vor dem Spazierengehen einzufetten. Einfach mit Vaseline oder es gibt so spezielles Pfotenfett, das kriegst du überall. In der Not einfach Vaseline nehmen, damit die Pfote geschmeidig bleibt und so eine Art kleine Schutzschicht drauf ist und dann halt beim Wiederkommen abwaschen mit Klarwasser fertig.
Guck mal, das ist eine sehr gute Idee. Ich meine, ich weiß, dass Bilbo ist da so ein Kandidat. Der hat da massiv Probleme bei Salz und so. Also ich meine, Gott sei Dank, ich glaube, immer weniger Menschen streuen überhaupt Salz im Winter, was ja schon mal ganz gut ist, sondern haben dann einfach, was da für die Natur nicht wirklich besonders prall ist, sondern nehmen dann auch wirklich irgendwie so Split oder sowas, dass sie dann drauf geben. Aber da ist er ein Kandidat. Was ist mit Ernährung im Winter? Ist es da ratsam, vielleicht einfach auch auf das eine oder andere noch zu achten zusätzlich?
Ja, ich glaube, das hängt dann schon sehr vom Lebensstil ab. Also wenn man im Winter merkt, der Hund verbrennt sehr viel mehr, dann muss man entsprechend zufüttern, weil der irgendwie Temperatur ausgleicht. Oder weil man ausgedehntere Spaziergänge macht. Tatsächlich gehe ich im Winter auch länger und weiter als im Sommer. Also bei meinen Hunden ist die Verbrennung definitiv höher, aber auch nicht so hoch, dass ich jetzt grundlegend die Ernährung verändern muss. Dann füttere ich einfach nur. Also ich, Ich fütter ja eh nach Augenmaß. Wenn ich das Gefühl habe, der Hund ist zu dick, muss ich halt wieder ein bisschen reduzieren. Und wenn ich das Gefühl habe, der ist mir zu knochig oder ich sehe doch zu viel Teil hier, dann fütter ich halt eben zu. Bei Mika und Ronja ist das sowieso nicht der Rede wert, weil die fressen immer nach Bedarf. Sie fressen nur so viel, wie sie möchten. Bei Boogie muss ich halt total aufpassen, weil die ein richtiger Schlingenfresser ist und die verschlingt alles, was sie findet. Das heißt, sie frisst auch einfach die Näpfe dann auf von den anderen. Und so sieht die halt auch im Moment aus. Das ist so der größte Nachteil jetzt an den zwei neuen Hunden bei uns zu Hause, die halt ihr Futter nicht gut fressen. Die lassen immer was liegen und die Boogie frisst es halt auf. Also ich muss im Moment halt echt daneben stehen immer und warten, um dann die Näpfe hochzunehmen. Weil sonst wird die mir noch krank.
Ist ja auch so, das finde ich ganz interessant, dass das sind diese Parameter, wie Hunde auf Kälte reagieren, sind ja irgendwie so unterschiedlich, wie logischerweise wir als Menschen ja auch. Und es hat tatsächlich wirklich einfach auch noch nicht mal unbedingt sowas mit Größe zu tun und es hat noch nicht mal was mit Felllänge zu tun, sondern es ist wirklich teilweise einfach auch ein Empfinden der Hunde selber. Da finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, das mal drüber nachzudenken. Und da habe ich in der Tat jetzt schon einige Male auch bei Pelle drüber nachgedacht, weil der ja einfach auch ein Italiener ist und aus einer Region kommt, wo es auch im Winter normalerweise eher warm ist. Und dem ist das immer so ein Köter, dem ist das total egal, weil der bewegt sich so viel, dass bei Spanier ist es ganz anders. Jetzt mal ein dichtes Fell, aber sie schlottert teilweise wirklich vor Kälte. Mhm. Wenn wir ein paar Meter gegangen sind, dann ist das tatsächlich dann auch wieder weg. Ich glaube einfach, die größte Gefahr, die ja immer droht, sind Erkältungskrankheiten zum Beispiel, ne? Und Entzündungen.
Blasenentzündung ist, glaube ich, so der Klassiker. Also die hast du halt wirklich, wirklich häufig. Also gerade bei kleinen Hunden oder sehr jungen Hunden ist die Blasenentzündung, glaube ich, so die Kältekrankheit. Aber du hast halt auch wirklich im Bereich der Pfoten oft Schwierigkeiten. Nierenentzündungen gibt es dann auch mal. Also man muss halt schon gucken, wen man da vor sich stehen hat. Und jetzt habe ich zwei Hunde aus Rumänien, die genau gleich aussehen, nur halt eine unterschiedliche Größe haben. Aber die Fellbeschaffenheit ist super ähnlich. Und trotzdem, die Ronja kann sich mit ihrem Knochen ins kälteste Gras legen. Bei uns im Garten und eine Stunde da den Knochen abnagen und wenn die reinkommt, zittert die nicht mal. Also das juckt die gar nicht. Die steht da auch nicht einmal auf, das ist der nicht unangenehm. Die Mika, die geht raus und dann steht die da und dann fängt die schon an zu zittern und signalisiert dann lieber keinen Knochen. Dann hole ich die doch rein und lege sie auf eine Matte. Weil Knochen werden bei uns nicht im Haus gegessen, weil das Drama ist zu groß.
Verstehe ich.
Und,
hier auch so.
Genau, so. Und das kann ich mit der nicht machen. Die kann sich jetzt bei dem Wetter, jetzt heute ist es mild in Köln, aber wenn es jetzt so 1-2 Grad sind, dann würde die Mika eher ihren Knochen nicht fressen, als sich da draußen hinzulegen. Das kann die gerade nicht machen. Das ist ja einfach zu kalt. Und das ist genau, wie du eben gesagt hast, das ist dann auch schon die individuelle Empfindung. Und irgendwie nimmt das jeder anders wahr. Und die ist sonst, also wenn du jetzt mit der rausgehst, wie die Gas gibt, wenn die rennt, friert die natürlich überhaupt nicht. Es geht halt wirklich um diese Ruhemomente. Und das heißt, jetzt habe ich das ja herausgefunden und kann also den Hund jetzt dann auch punktuell unterstützen an den Stellen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann mit einer Blasenentzündung zu schaffen hätte, die Mika.
Dann helfen nur noch Medikamente und wie lange dauert sowas, bis so eine Blasenentzündung weg ist? Ich meine, die haben dann auch Probleme einfach beim Wasserlassen und pipien andauernd irgendwo alle paar Meter irgendwo hin.
Genau. Hängt davon ab, wie tief die sitzt schon. Ne?
Also, aber braucht schon eine Woche mindestens, ne, mit Antibiotika.
Ja, wenn du Pech hast, länger sogar. Also wenn die, manchmal steigt das ja auch schon auf. Also man muss halt sehen, wie weit das schon fortgeschritten ist. Wichtig ist halt zu beobachten, wie oft die urinieren und in welchen Mengen die urinieren. Also wenn die plötzlich anfangen, ganz viel hier und da mal kleine Pipis zu machen, dann spricht das schon dafür, dass es da losgeht oder schon in Gang ist. Und dann sollte man das untersuchen lassen.
Ein großes Thema, das ein Thema ist, das nur im Winter aktuell ist, was aber auch wirklich echt übel ist. Und zwar Gehört auch da voll dazu. Und da kann ich nur sagen, ich habe das einmal erlebt und es ist gut gegangen, aber das habe ich einmal erlebt und ich will es nicht nochmal erleben. Nicht bei einem meiner Hunde, sondern da war ein scheinbar zugefrorener See. Und der war leider nicht so zugefroren, dass es den Hund gehalten hat. Und der Hund war plötzlich weg und war quasi im See. Und das war Gott sei Dank nicht weit drin, sodass man tatsächlich, der Besitzer konnte dann mit Jeans und ist dann einfach da reingegangen und hat den Hund rausgezogen. Ich will mir aber gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das in der Mitte des Sees passiert. Ich glaube, das ist so wirklich so Worst Case. Und ich weiß, es ist ein Riesenspaß, wenn Hunde auch toben und schlittern und keine Ahnung, viele haben selber Spaß dabei und keine Ahnung, wobei ich immer denke, so muss man einen Hund unbedingt auf einen zugefrorenen See schicken, rein aus verletzungstechnischen Gründen. Die Frage muss ich jeder selber beantworten, ich tue es nicht. Aber dennoch, manchmal laufen sie einfach auch drauf. Ne? Ja. Also ich glaube, das sind einfach so, und da hört man auch jedes Jahr, man unterschätzt das, glaube ich, so ein bisschen, oder? Gerade bei fließenden Gewässern.
Total. Also passieren jedes Jahr so viele Unfälle. Und dann gibt es ja noch die Unfälle, wo du dann hörst, nachher Hund und Halter ertrunken, weil der Halter hinterher geht und seinen Hund rausholen will und aber seinen Mantel nicht ausgezogen hat oder irgendwie wagemutig war und nicht wusste, wie er dann wieder rauskommt. Also es gibt die verschiedensten schlimmen Geschichten darüber. Also ich glaube, relevant ist einfach, sich zu merken, ein Hund muss jetzt nicht zwangsläufig auf einen gefrorenen See, das ist schon mal das eine. Und wenn dem doch so ist, dann würde ich versuchen, den halt relativ zügig da wieder runterzuholen, also zu mir zu rufen einfach, damit er da wieder runterkommt, weil klar, manchmal ist es ja auch nicht so, dass man den da hinschickt, sondern er geht da einfach hin. Und wenn er doch einbricht, ist halt wichtig, so viel Kleidung wie möglich abzulegen, bevor man den da wieder rausholt, also selber. Und die Zeit muss man sich dann immer nehmen, den Mantel, die Pullover, alles, was man ablegen kann an Kleidung, auch vorher wirklich abzulegen. Am besten gehst du da wirklich in Unterhose rein. Die Kleidung hält dich nicht warm im Wasser. Im Gegenteil, die zieht dich runter, die saugt sich sofort voll. Es ist kein bisschen Schutz in dem Wasser, deine Kleidung. Und wenn du rauskommst, hast du noch nicht mal was Trockenes zum Anziehen. Dann hängst du da in deiner eiskalten Kleidung. Dann bist du der Nächste im Krankenhaus. Also wirklich, ich glaube, das ist das, was keiner auf dem Schirm hat, um sich selbst zu schützen, Kleidung ablegen, bevor man hinterhergeht. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auch einbrichst, ist einfach total hoch. Das heißt, wenn du ein Tier aus dem, und das ist ja nicht vielleicht immer ein Hund, vielleicht gehst du ja auch mit deinem Hund spazieren und es ist ein Reh, das im See eingebrochen ist und du willst dem Reh helfen, leg halt deine Kleidung ab. So viel wie möglich, so viel wie du dich wohlfühlst noch, lass dich halt nicht filmen. und dann gehst du das Tier da rausholen. Und optimal natürlich, wenn alles perfekt läuft, dann gibt es einen weiteren Menschen, entweder der eh dabei war oder du schreist noch um Hilfe, damit jemand in der Not dich wieder rausholt, also oder die Feuerwehr rufen kann, falls es nicht klappt. Das ist halt so, was zu beachten wäre. Aber damit man gar nicht an diesen Punkt kommt, ist halt schlau, das gar nicht erst mit den Hunden zu machen, dass die da irgendwie ins Eiswasser müssen.
Sag mal, es gibt so Leute, die Tipps geben, wie vielleicht kürzt man auch im Winter Hundespazierrunden ab. Oder aber man findet einen Weg, wie man Hunde langsam auch an Kälte gewöhnt. Ist das überhaupt grundsätzlich möglich?
Ja, natürlich. Also, und ich würde auch keinen Spaziergang im Winter abkürzen, den würde ich im Sommer immer abkürzen, doch nicht im Winter. Also bei 40 Grad gehe ich mit meinem Hund keine 3 Stunden. Aber bei minus 40 kann ich das ruhig machen. Da ist doch nur wichtig, dass, wie gesagt, ich weiß, wen ich da habe. Ich gucke, wo ich lang gehe, dass keine Schäden entstehen, dass ich die Pfoten pflege, dass ich, ja, wenn er das eben braucht, einen zusätzlichen Wärmeschutz, dann biete ich den. Ansonsten ist der Winter perfekt für lange Spaziergänge. Und was nicht sich eignet, ist 2 Stunden im Park rumstehen und sich unterhalten. Das muss nicht sein. Aber ein schöner Winterspaziergang im Schnee ist ein Traum für Hunde. Das machen die total gerne. Und wenn ich einen Welpen habe, ist das was anderes. Also bei Welpen ist das einfach was anderes. Das wird auch jeder Tierarzt mir so unterschreiben. Ein kleiner, nackter Welpenbauch, der muss nicht 2 Stunden durch den Schnee schleifen. Da ist das vorprogrammiert, dass der Hund nachher krank ist. Aber ein ausgewachsener, gesunder Hund kann ewig lang im Winter spazieren gehen, genauso lang wie du auch. Und wenn, was ich halt immer sage, ist bitte nachher die Hunde trocken rubbeln, wenn die nass geworden sind. Das ist echt wichtig, dass sie nicht mit ihrem eiskalten Bauch und wenn das dann noch nass ist, auf die kalten Fliesen legen oder dann noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo einkaufen gehen oder so und der Hund ist im eiskalten Auto dann total nass und kalt. Also da, das ist sowas, das muss nicht sein. Solange die Hunde aber in Bewegung sind, ist das völlig in Ordnung, lang mit denen spazieren zu gehen. Da würde ich überhaupt nicht auf die Uhr gucken. Und das finde ich auch ein bisschen rasseunabhängig. Und dann, wenn dein Hund das nicht leisten kann, wird er das auch signalisieren. Also wenn da irgendeiner dabei ist, der halt wirklich nicht länger als eine Stunde raus kann, weil der wirklich das nicht schafft körperlich, dann wird er das auch signalisieren. Aber ansonsten würde ich das selber nicht steuern. Das würde ich nur im Sommer machen.
Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Also was ist, wenn der Hund wirklich signalisiert, nach kurzer Zeit, es reicht mir und es muss jetzt zurückgehen für mich? Das ist ein schmaler Grat, ne? Ist das jetzt irgendwie einfach nur so eine Masche? Oder ist das wirklich ernst gemeint vom Hund? Oder ist es immer ernst gemeint und wir sollten einfach unbedingt drauf eingehen? Oder sollten wir es als
grundsätzlich gar nicht? Ja, ich glaube, ich würde drauf eingehen, weil es ist so super unwahrscheinlich. Das machen nur Welpen. Bei Welpen auch aus gutem Grund. Da ist das was anderes. Wenn die nicht mehr können, dann muss man sie halt wirklich entweder tragen oder nach Hause bringen. Das ist was anderes. Das sind halt, der Körper kann das vielleicht wirklich noch nicht. Das hängt ja auch total von der Rasse ab. Das ist bei einem Berner-Sennen-Welpen ja auch was anderes als bei einem Jack-Russell-Welpen, der halt einen wirklich nackigen Bauch hat. Ich will die Welpen jetzt mal ausklammern. Aber wenn ich jetzt mal von einem gesunden jungen Hund oder auch älteren Hund ausgehe, dann würde ich sagen, wenn ein Hund sagt, ich kann nicht mehr, dann ist da irgendwas komisch, weil normalerweise jeder Hund im Winter gerne spazieren geht, lange. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein erwachsener Hund sagt, nach 20 Minuten, ich will wieder heim. Und wenn doch, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein Hund, dem wirklich auch kalt ist, weil die meisten Hunde gehen total gerne im Winter spazieren. Im Sommer ist das anders. Beim Winter behaupte ich jetzt, dass 90% der Hunde wirklich gerne und ausgiebig spazieren wollen. Die können super gut Energie rauslassen, die können über Bewegungen ihre Temperatur wunderbar regulieren. Und das sind halt Einzelfälle, bei denen das nicht der Fall ist. Und dann sollte man das auch hinnehmen. Entweder gehst du hin und sagst, ich besorge jetzt etwas, was dem Hund hilft, mit der Kälte zurechtzukommen. Dann ist das gegebenenfalls auch ein Mantel.
Ach ja?
Ja, oh. Ja. Oder aber ich sage, nee, der Hund braucht diese zusätzliche Auslastung auch gar nicht. Der braucht das nicht, weil das wäre jetzt so das, was mein Konflikt wäre, wenn ich jetzt einen Hund hätte, der ist meinetwegen 1,5 Jahre alt und sagt nach 20 Minuten, er möchte wieder nach Hause. Dann hätte ich das Problem, was ist denn jetzt dann, wenn wir zu Hause ankommen? Dann ist er doch noch gar nicht ausgelastet. Was mache ich hier? Also dann muss ich das irgendwie zu Hause abfedern. Und dann denke ich mir, das kann nicht sein. Und dann würde ich da definitiv sagen, nee, wir müssen jetzt gucken, wie wir diese Spaziergänge auf die Reihe kriegen. Entweder über Hilfsmittel oder über eine Gewöhnung. Aber also ernst nehmen würde ich das in jedem Fall immer, weil ich finde das komisch, wenn ein Hund, obwohl ich eine Bewegung draußen anbiete, die nicht in Anspruch nimmt.
Naja, also ich habe mich das dran gewöhnt. Das ist bei Spanier zum Beispiel irgendwie ganz klar. Das passiert nicht so oft, aber sie... Klassiker war heute Morgen, bin ich relativ früh mit ihnen raus, einfach eine kleine Pipi und habe sie mehr oder weniger einfach noch rausgelassen und Spanier hatte so alles erledigt. Danach kam dann irgendwie eine Stunde später die große Runde oder sie war jedenfalls geplant. Spanier hatte aber für sich das Gefühl, hey, ich habe alles erledigt, ich gehe wieder zurück. Die ist dann auch wieder zurückgegangen.
Ja, aber das hätte sie doch nicht gemacht, als die 6 war.
Das hat sie immer schon gemacht.
Dass die mit 6 Jahren nicht spazieren wollte?
Ja, also das ist jetzt super selten passiert, ne? Das passt auch, also es passiert einfach auch nicht so.
Ja gut, vielleicht hat sie dann tatsächlich auch irgendwie einen schlechten Tag oder irgendwas, was ihr sagt, ich bleibe lieber zu Hause oder ich bin irgendwie heute nicht gut dran. Oder ich meine, das ist ja bei den Hunden, die sind so leidensfähig, man weiß ja manchmal gar nicht, was die haben. Ich habe das tatsächlich auch bei der Boogie manchmal, dass sie den ganzen Tag durchpennt. Und das ist eigentlich gar nicht so ihr Ding, weil normalerweise ist das ein Hund, der überall dabei ist und alles mitkriegen möchte und dass sie sich dann so von der Gemeinschaft weg in irgendeine Ecke legt, um zu pennen und ihre Ruhe zu haben. Das ist für mich immer so das Signal, dass die irgendwas hat. vielleicht Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, das haben wir ja manchmal auch. Da muss man auch nicht jedes Mal irgendwie zum Tierarzt rennen, Fass aufmachen. Vielleicht hat ihr einfach irgendwas nicht gut vertragen und es geht ihr heute halt mal nicht gut. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt mal, klar, ein einzelner Tag, wo das ist, okay. Aber wenn ich jetzt einen Hund hätte, der wirklich grundsätzlich nach 20 Minuten keinen Bock mehr hat, dann würde ich mir Sorgen machen. Das wäre mir komisch, weil ein junger Hund, der, also spazieren ist für Hunde doch, also ein Hund, der nicht gern spazieren geht, das ist schon selten. Wirklich sehr selten.
Ja, ja, es ist nicht so, dass sie grundsätzlich keinen Bock drauf hat. Also wenn sie auch ein bisschen motiviert wird, ne? Also es hätte auch sein können, dass sie auch, wenn man sie jetzt ein bisschen motiviert noch, dann kommt sie auch ins Laufen. Jetzt ist sie aber auch nicht mehr 6, sondern 16.
Deswegen.
Nein. 14 fast, aber. Insofern kann man sich auch mal zugestehen, dass sie, und ich glaube, sie ist auch im Moment ein bisschen genervt einfach, weil es ist einfach wahnsinnig viel los. Mhm. Es ist eben noch eine Bella mit dazu, dann gibt es einen Kater.
Katze also, auch noch.
Es ist irgendwie alles natürlich, jetzt ist auch so komplett, die Welt ist aus den Fugen geraten. Da müssen wir uns jetzt auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und dass Bilbo plötzlich jetzt einfach auch mal mit Bella anfängt zu spielen, ist schon sehr außergewöhnlich nach so kurzer Zeit. Das hat bei Pelle länger gedauert und plötzlich aber neulich irgendwie am Wasser hat Bilbo dann tatsächlich sich erbarmt, Bella zum Spielen aufzufordern. Ist ein bisschen lustig, ne? So ein 50-Kilo-Hund gegen einen 2-Kilo-Hund. Das sind wir dann bei dem Thema, das wir schon das oder andere Mal besprochen hatten. Nämlich, da musst du richtig aufpassen, wenn dann so ein Trümmer und so ein Welpe, so ein Mini-Welpe da irgendwie aufeinandertreffen. Aber da hat sie auch dann nicht mehr gezittert, da ist sie sehr in Wallung gekommen, das kann ich sagen. Da braucht man auf jeden Fall kein Mäntelchen in der Situation. Sarah, das war sehr schön, mit dir über den Winter zu sprechen, über Mäntelchen und über die Modelle, die es so gibt und natürlich auch über, was können wir für unsere Hunde tun. Und das werde ich jetzt mal zum Anlass nehmen und ein bisschen Pfotenfett, das ist ja auch schwierig, ne?
Pfotenfett. Da gibt es auch wirklich schöne pflegende Dinge. Also ich meine, wenn man nichts anderes zur Hand hat, tut es auch Vaseline. Aber es gibt echt gutes Pfotenfett, was die Pfote super pflegt und das dann auch nicht so spröde und rissig wird, wenn man viel über so Salz oder sowas läuft in der Stadt. Ist das eine gute Sache.
Ich werde es mir besorgen, so einen Pott. Und wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Mäntelchen.
Danke und dir viel Spaß beim Shoppen eines Mäntelchens.
Danke, danke.
Tschüss.
Tschüss. Der will nicht nur spielen, wurde dir präsentiert von tierliebhaber.de. Bewusstsein, Gesundheit und eine ordentliche Portion Spaß gehören genauso zu einem erfüllten Leben mit unseren Hunden wie Transparenz und Authentizität. Genau das spiegelt sich auch in den Produkten von Tierliebhaber wider. Keine Zaubermittel, sondern natürliche Alternativen, die schonend wirken und sich kinderleicht anwenden lassen. Wenn du Dentalspray, Z-Snack und Co. ausprobieren willst, kannst du jetzt mit dem Code JOSI20 ganze 20% im Tierliebhaber-Shop sparen.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.